glaube, dass jede Sprache, also wenn man jede Sprache ein gewisser Filter ist, durch den man die Welt sieht und versteht. Und je mehr Sprachen man kann, umso größer ist das Spektrum des Verstehens und des Erkennens dessen, was es alles in der Welt gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr dazu beiträgt, offener und neugieriger zu sein und eben auch empathischer.
Hörgespräche. Sinnvolles aus dem Leben.
Willkommen bei den Hörgesprächen Sinnvolles aus dem Leben. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Sie wissen ja, bei den Hörgesprächen geht es bei uns ums Thema Hören. Wir haben sehr viele interessante Gäste immer mit dabei, viele HNO-Ärzte, Ärztinnen, viele Patienten, Patientinnen, die mit Cochlea-Implantat durchs Leben gehen und auch sehr viele prominente Gäste. Und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass sie da ist, Schauspielerin, Buchautorin, Sprecherin auch von Hörbüchern, Brojat Madani.
Danke
hab
für die Einladung.
Habe ich Brojat weich genug ausgesprochen?
Ach. Sie haben schon gehört.
Ja.
Ja, also man kann diesen Namen ja aussprechen, wie man ihn aussprechen mag. Und es gibt ja auch unglaublich viele Verballhornungen dieses Namens, weil er eine Erfindung meiner Großmutter ist.
Ich wollte gerade fragen. Genau. Ich kenne keine andere Brojat.
Nein, ich bin einzigartig, was den Namen zumindest anbelangt. Also den hat meine Großmutter erfunden und es gibt, soweit ich weiß, gibt es nur mich mit diesem Namen. Und dementsprechend kann man den natürlich, weil es gibt ja keinen Maßstab, wie man den ausspricht, kann man den aussprechen, wie immer man mag. Und oft wird er ausgesprochen so kurz und knackig, Brojat. Das finde ich jetzt persönlich nicht so schön. Ich mag eher das ein bisschen langgezogene, melodischere, weichere, sanftere.
Ja, ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal, dein USP vielleicht, oder?
Das ist absolut ein Alleinstellungsmerkmal. Also mein absolutes Alleinstellungsmerkmal ist in erster Linie mein Name und in zweiter Linie, dritter Linie, vierter Linie, keine Ahnung, gibt es vielleicht hoffentlich auch noch andere Dinge.
Ganz viele
unterscheiden von
ja, natürlich.
Menschen.
Aber das war etwas Besonderes, dass man diesen Namen, und wir Österreicher neigen ja so Brojat, oder? Das
ja,
so hart auszusprechen.
Ja, das stimmt. Ja.
Dann hört man hin und.
Ja, aber Brojat.
Es so negativ.
Es klingt ein bisschen grob und so ein bisschen zackig. Das verbinde ich jetzt nicht mit mir.
Überhaupt nicht, ja. Überhaupt nicht. Also wir sprechen es weich aus. Was bedeutet Hören für dich? Großes Thema, gell?
Das ist ein großes Thema, eine große Frage. Mhm. Also müsste ich, normalerweise würde ich sagen, da muss ich wirklich lang drüber nachdenken, weil da natürlich ganz viel aus so Erinnerungslücken aus einem herausströmt, wenn man über so ein Thema nachdenkt, das Hören. Ich meine, das ist ja etwas, was uns unser ganzes Leben lang begleitet und sehr viel Emotionen hochkommen lässt. Mhm. Es gibt so Gerüche der Kindheit, es gibt aber auch eben so Geräusche der Kindheit oder eben die Stille der Kindheit. Also so Sachen, die man später dann manchmal wieder hörbar erlebt und die emotional etwas mit einem machen. Ich kann ganz pragmatisch sagen, das Hören, also dieser Sinn für mich sehr wichtig ist, eigentlich genauso wichtig wie Sehen, weil ich zum Beispiel jemand bin, der sehr viele Podcasts hört und auch Hörbücher hört. Also für mich ist die Aufnahme über meine Ohren etwas ganz, ganz Wichtiges und ich kann mittlerweile, ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht, keine Ahnung, aber mir hilft das, ich kann eigentlich kaum mehr einschlafen, ohne dass ich was höre, also was mich, so wie früher als Kind mit Gute-Nacht-Geschichten in den Schlaf quasi erzählt zu werden, das hat sich bei mir gehalten bis ins Erwachsenenalter. Also ich höre immer zum Einschlafen irgendeine Geschichte oder manchmal auch einen Podcast und schlafe dann relativ schnell ein dadurch. Und wenn ich aufwache in der Nacht, ist das Erste, was ich mache, ist wieder an den Anfang zurückgehen und nochmal
Wirklich? Anfang.
Ja, ja.
Wirklich? Weil das wäre auch eine Frage gewesen, welche Geräusche oder Klänge dich zur Ruhe bringen? Also ist es das Wort, ist es die Sprache?
Es ist, also ich finde die menschliche Stimme und natürlich bestimmte Frequenzen, also so jetzt eine ganz hohe, schrille Stimme weniger, aber so eine schöne, wirklich schöne Sprecher- oder Sprecherinnenstimme und eine schöne Sprache und natürlich auch der Inhalt, also davon hängt es auch ab, also jetzt nicht nur von Stimme und Sprache, sondern auch, welche Worte vermittelt werden.
Mhm. Weil du hast ja auch so eine sonore Stimme, bei der man, finde ich, gern zuhört, geschliffene Sprache, selbstbewusstes Auftreten. Wir haben das alles schon gesehen bei den Vorstadtweibern, ja, der letzte Bulle oder Walking on Sunshine im ORF gelaufen. Ja. Also da merkt man ja auch dein Auftreten und wie du auf uns wirkst, nämlich sehr resolut, sehr bestimmt. Streng auch manchmal, vielleicht auch ein bisschen hantig. Ja. Ist das ja, für dich auch so?
Ich finde das halt ganz spannend, diese Diskrepanz zwischen der Eigenwahrnehmung und der Fremdwirkung, die wir alle, glaube ich, irgendwo haben in einem bestimmten Ausmaß. Die einen mehr, die anderen weniger. Ich finde ich in meinem Fall sehr, sehr stark. Und ich glaube, ich würde das wahrscheinlich gar nicht so mitkriegen, wenn ich nicht diesen Beruf ausüben würde, wo es so vordergründig ist, wie man mich besetzt. Also an dem erkenne ich ja dann auch, wie meine Wirkung sein muss und auch aus dem Feedback, das ich kriege. Und durch die Rollen, in denen ich besetzt werde, die eben alle, so wie du gesagt hast, eben sehr selbstbewusst, manchmal sehr streng, auch manchmal ein bisschen bösartig sind. Also ich werde selten oder eigentlich gar nicht, ich kann mich zumindest nicht erinnern, als irgendwie schüchternes Mauerblümchen eingesetzt. Mhm. Und das erzählt einem ja was über einen selbst. Ich empfinde mich so gar nicht. Und ich habe auch das Gefühl oder bin eigentlich mehr oder weniger davon überzeugt, wenn mir das auch so reflektiert wird, dass mein engeres Umfeld das auch nicht so empfindet. Nichtsdestotrotz habe ich diese Ausstrahlung und ich nehme das aber auch ernst, weil das ja trotzdem ein Teil von mir ist. Und ich stelle ja selber manchmal fest, wenn ich mich zufällig mal, wenn gerade was von mir läuft und ich zepp herum und sehe mich gerade, und das ist mir schon ein paar Mal passiert, ich habe mir gedacht, ui, schau, war jetzt streng. Ja, ich würde mich auch von mir selber fürchten jetzt gerade, wenn ich nicht wüsste, wer ich bin. Ja, also ich finde das spannend. Ich finde das sehr spannend, dass die Fremdwirkung so von dem eigenen Gefühl zu einem selbst abweichen kann. Und ich glaube aber, dass es ganz wichtig ist, dass man einen Frieden damit schließt und dass man, was das anbelangt und was viele andere Dinge auch anbelangt im Leben, ein sowohl als auch lebt. Also es muss nicht entweder das eine oder das andere sein, sondern es ist sowohl das, was ich empfinde, aber auch als das, was ich wirke, von Belang.
Wie beeinflusst deine Mehrsprachigkeit das Hören von Situationen, Dialogen und Emotionen? Du bist ja aus dem Iran,
ja,
mit 2 Jahren weg, dann über Amerika, Türkei, zu uns nach Wien.
Genau. Ich glaube, dass jede Sprache ein gewisser Filter ist, durch den man die Welt sieht und versteht. Und je mehr Sprachen man kann, umso größer ist das Spektrum des Verstehens und des Erkennens dessen, was es alles in der Welt gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr dazu beiträgt, offener und neugieriger zu sein und eben auch empathischer. Also Menschen, die mehrere Sprachen sprechen diese Sprachen ja auch meist, weil sie von irgendwo anders kommen, weil sie die Erfahrung des Fremdseins gemacht haben, auch die Erfahrung, wie es ist, sich integrieren zu müssen und sich anzupassen. Und das hat ja sehr viel damit zu tun, dass man seine Sinne schärft, dass man genau beobachtet, dass man genau zuhört, weil man ja als fremder Mensch, der womöglich die Sprache noch nicht beherrscht, des Landes, in dem dieser Mensch ist, noch nicht genau weiß, was geht nicht, was ist richtig, was ist falsch, was sind die Codes, die man eben nicht kennt, die kulturellen Unterschiede, all diese Fallstricke, die es hier gibt, wenn man irgendwo fremd ist, die gilt es ja zu erkennen, um sich nicht in ihnen zu verstricken. Und ich glaube, dass das eben dazu führt, dass man sehr aufmerksam ist und sehr achtsam ist und sehr seine Antennen nach außen richtet und spürt und versucht zu verstehen. Und da hilft natürlich Sprache sehr. Mhm. Also das ist
der Schlüssel zur Welt?
Es ist der Schlüssel zum Verstehen oder es ist, sagen wir, der erste Schlüssel zum Verstehen. Mhm. Also ohne die Sprache kann man all das, was darunter noch an vielen Schichten ist, was man noch verstehen lernen muss, kommt man gar nicht dorthin. Also all die Codes, von denen ich vorhin gesprochen habe, die liegen ja alle drunter, aber du kommst dort gar nicht hin zu diesen verschlossenen Türen, wenn du nicht die Sprache erlernst. Mhm. Also deswegen ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig, wenn man irgendwo ist, wo man sein möchte auf längere Zeit, dass man die Sprache der Menschen dort erlernt.
Man muss dazu sagen, du warst mit 6 Jahren, bist du in die Volksschule gekommen im 7. Bezirk, konntest kein Wort Deutsch. Mhm. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja?
Also nein, das war auch schwierig. Aber Kinder lernen halt sehr schnell. Das ist der große Vorteil bei Kindern. Deswegen finde ich das auch immer großartig, wenn Eltern ihre Kinder mehrsprachig aufwachsen lassen. Mhm. Weil nie wieder im Leben wirst du das können. In dieser Leichtigkeit.
Die Chance gibt es nicht mehr.
Mit dieser Selbstverständlichkeit einfach noch eine Sprache. Es gibt ja Familien, wo Kinder mit 3 Sprachen aufwachsen.
Ja, toll.
Ja. Und ich habe es als Kind auch ganz schnell gelernt, aber es war nicht einfach die erste Zeit.
Du warst aber auch in der Beobachterrolle, oder? Mhm. Warum? Du hast dir das angeeignet, indem du andere beobachtet, imitiert hast?
Auch, natürlich, das gehört ja auch zum Lernen dazu. Ja. Also das tun ja Kinder sowieso sehr gerne und sehr viel und es ist auch ein Zeichen ihrer Entwicklung und des Lernens. Ich glaube, man kommt nicht umhin. Eben wie gesagt, wenn man irgendwo fremd ist, musst du genau beobachten und genau zuhören, weil die Dinge eben nicht selbstverständlich sind. Mhm. Weil du sie auch zunächst einmal nicht verstehst, weil es halt einen Culture Clash gibt und weil du ganz banal die Sprache nicht verstehst. Das sprechen die Kinder irgendetwas miteinander, schauen zu dir, lachen und du denkst, sie lachen die jetzt über mich, habe ich etwas falsch gesagt, sollte ich irgendetwas anders machen, wie benehmen die sich, aha, das machen die so und so. Du kommst nicht umhin, glaube ich, wenn du irgendwo fremd bist, dass du aufmerksamer bist und besser beobachtest. Und man merkt es ja auch in ganz harmlosen, banalen Situationen, wenn man irgendwo auf Urlaub ist und, ich weiß nicht, die Schriftzeichen nicht erkennt oder eben die Sprache nicht versteht. Man geht anders durch die Straßen, man geht anders durchs Leben, man ist achtsamer und aufmerksamer.
Das eben zum Thema Sinne schärfen. Ne?
Ja.
Aber du warst auch sehr still damals, eben auch um zu beobachten, zu schauen, was kann ich mir da rausholen alles? Wie schnell kann ich die Sprache lernen? Weil es war ja Farsi, dann war es in Amerika, Englisch.
Und da war ich noch zu klein. Ich 2 Jahre alt, wie wir nach Amerika sind. Da habe ich jetzt kein Englisch gelernt, das kam danach in
und
der
das
Schule.
Türkisch war auch kein Thema.
Nein.
Das heißt, die Stationen waren eigentlich nicht.
Also fürs Sprachelernen nicht, nein. Also die Sprache wurde wirklich tatsächlich zu einem Thema erst ab Österreich, ab Wien. Mhm. Und was sehr traurig ist, und das kann ich eben jetzt erst im Nachhinein als erwachsener Mensch sagen, das war mir als Kind natürlich überhaupt nicht bewusst, dass ich halt meine eigene Muttersprache, das Farsi, mehr oder weniger verlernt habe.
Wie geht das? Wieso?
Naja, weil eben weil das mit dem Integrieren und mit dem Assimilieren, wie ich gesagt habe, sehr viele Fallstricke beinhaltet. Also gerade als Kind, wo man so ein starkes Bedürfnis hat, dazuzugehören, keine Außenseiterin zu sein, sich nicht zu unterscheiden von den anderen, eben kein Alleinstellungsmerkmal zu haben, sondern eigentlich nicht aufzufallen und ein Teil der Masse Menge zu sein. Da ist es eben, eine andere Sprache zu können, also das, wo ich mir denke, heute, wie toll wäre das, wenn ich eben ganz flüssig meine Muttersprache nach wie vor beherrschen würde. Ich habe es halt als Kind als einen Makel empfunden. Und das finde ich halt wahnsinnig schade. Mhm. Also das ist das, was ich mir auch heutzutage so sehr wünschen würde, wenn man immer wieder über Integration spricht, dass das nicht damit verbunden wird, dass du das, was zu dir gehört und was du mitbringst, dass du das als etwas Negatives empfindest.
Oder vielleicht ablegst ganz.
Und dass du es ablegst und dass du das Gefühl hast, du musst genauso werden wie alle anderen. Und dazu gehört, dass du eben nicht Farsi kannst, weil die anderen können ja auch kein Farsi, sondern dass du erkennst eben, dass es auch hier kein Entweder-Oder ist, sondern ein Sowohl-als-auch. Du bringst deines mit. Mhm. Das heißt aber nicht, dass du das ablegen musst, um das andere, was notwendig ist, dir anzueignen und auch dich anzupassen. Ja? Ja. Anpassung ist ja ein sozialer Skill. Das ist ja etwas, das ist ja eine Fähigkeit. Ja. Das ist ja was Großartiges. Man muss halt nur aufpassen, wo fängt der rote Bereich an, wo aus der Anpassung ein sich verbiegen entsteht, ein sich verbiegen und vielleicht am Ende auch ein Gebrochensein, weil man sich selber so, wie man ist, nicht akzeptiert, um irgendwo dazuzugehören. Und das ist keine Form der Integration, die ich für richtig erachte und von der ich glaube, dass sie sowohl für die Ausländer gut ist, noch für die Inländer gut ist, sondern ich würde eine Art der Integration propagieren, wo es ein gegenseitiges Neugierigsein aufeinander gibt.
Weil es eine Bereicherung darstellt für uns alle wahrscheinlich.
Man kann nicht alles als eine Bereicherung empfinden. Also ich glaube, man muss schon auch vorsichtig sein und das nicht so rosarot sehen. Ich finde, dass Integration eine unglaublich schwierige Geschichte ist und man darf das alles nicht zu leicht nehmen, aber wenn man der fruchtbare Boden für Integration in meinen Augen ist Wohlwollen, ein gegenseitiges Wohlwollen und eine Neugier aufeinander und Geduld. Also zu wissen, dass es ganz natürlich und normal ist, dass es Missverständnisse geben wird. Mhm. Und dass es manchmal auch Punkte gibt, wo man sagt, okay, da kommen wir nicht zusammen. Aber wenn du hier leben möchtest, es gibt Punkte, die sind nicht diskutierbar. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, zu wissen, wie die Hausordnung ist, über welche Punkte man nicht diskutieren wird. Die gilt es, ob man will oder nicht, zu akzeptieren und zu befolgen. Und danach gibt es aber eine große Bandbreite an Dingen, wo man schauen kann, wo man sich gegenseitig bereichern könnte.
Das heißt, es ist ein bisschen Wehmut dabei, dass dieses Farsi nicht so gut funktioniert jetzt mehr. Wie unterhaltet ihr euch mit den Geschwistern?
Ich rede Deutsch. Ich rede immer Deutsch, einmal mit so ein paar Einsprengseln Farsi. Meine Mutter redet manchmal Farsi mit mir oder eben Aseri, weil ich komme aus Tabriz, das ist im Aserbaidschan und wir sprechen so ein Mischmasch. Also ich verstehe beides, ich verstehe Aseri und Farsi, spreche aber kein Aseri, spreche halt sehr schlecht Farsi. Mhm. Und es ist schade sowieso, dass man einfach eine Sprache, die man fließend konnte, nicht mehr kann. Und ich habe beruflich viele Nachteile dadurch gehabt. Ich hätte viel mehr interessante Rollen spielen können, wenn ich diese Sprache beherrscht hätte.
Ja, wirklich.
Am Anfang sind mir immer wieder auch Rollen angeboten worden, wo ich perfekt hätte Farsi reden müssen. Und die musste ich dann halt immer ablehnen. Ich sagte, es tut mir leid, ich würde es wahnsinnig gern spielen, aber das ist nicht authentisch, wenn ich das spiele, weil ich die Sprache einfach nicht kann.
Wenn wir gerade bei der Schauspielerei sind, das kam ja relativ spät. Ja? Und das war mittels Hörspielkassetten vom Bruder?
Ich habe das wahnsinnig gern gehabt. Mein Bruder hat immer früher vom Radio Ö1 aufgenommen. Da gab es halt immer so eben Hörspiele mit.
Da gab es noch keine Podcasts, muss man dazu sagen.
Ja, da gab es keine Podcasts, stimmt. Man kann sich das alles gar nicht vorstellen.
Man
ja,
noch Record Play und hat Ö1 und aufgenommen,
mit
oder?
Mit Kassette, genau, ja. Mit Kassetten und einfach, genau. Ja. Genau, Record.
Und das dann, habt ihr euch dann gemeinsam angehört?
Und wir haben uns das dann gemeinsam angehört und da war der Helmut Lohner oder Christian Futterknecht und Otto Schenk, Nicolin Kunz, Marion Degler, also die Riege der alten Josefstadt-Schauspielerinnen und Schauspieler und Burgtheater. Und ich habe das geliebt. Also da war das eben auch, dass wir dann stundenlang dort gesessen sind und miteinander geschwiegen haben und einfach nur zugehört haben. Und also einer meiner ganz großen Helden war eben Oskar Werner. Und da habe ich weiß nicht, wie oft ich mir die Platten eben gekauft, Rilke und Heinrich Heine, und habe mir das rauf und runter angehört und konnte das alles auswendig und habe halt immer versucht, Oskar Werner nachzumachen. Und nach wie vor, muss ich sagen, wenn ich ihn höre, diese Stimme und diese Sprache, es ist einfach,
hört man gar nicht mehr, gell? Hört man gar nicht mehr.
Man hört ihn und dann, das ist irgendwie in Vergessenheit geraten.
Von der Bildfläche verschwunden, das stimmt, ja. Aber ich merke schon auch Zitate von Rilke und so, das ist alles, es ist alles da. Das begleitet dich schon ein Leben lang. Also diese Zitate, du schüttelst sie aus den Ärmeln, immer wieder lese und höre ich das.
Weil das sehr prägende Erlebnisse meiner Kindheit und meiner Jugend waren. Und weil das, also gerade in unseren heutigen Zeiten, ich versuche es einmal dezent auszusprechen, die turbulent sind. Mhm. Und wo so viele Dinge passieren, die ich, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin da meistens eh auch sprachlos, ja, über.
Was sind wir alle, ja.
Über die Gewalt und über all das, was passiert. Muss ich mich immer wieder aber daran erinnern, dass der Mensch auch so viele wunderbare Sachen auf diese Welt gebracht hat. Unter anderem eben Literatur und Kultur und Kunst und Musik. Also das sind doch die Dinge, wenn ich mich damit beschäftige, habe ich das Gefühl, dass alles gut ist und dass die Welt ein wunderbarer, haltlos schöner Ort ist.
Man merkt, du bist ein sehr empathischer Mensch.
Ich bin ein sehr empathischer Mensch. Also meine Spiegelneuronen sind sehr stark ausgeprägt. Also manchmal so, dass ich mir denke, so, es ist einfach auch anstrengend manchmal, weil ich sehr mitempfinde und nachempfinden kann. Und wenn jemand von mir weint, mir auch die Tränen gleich fließen und ich es ganz schwer aushalte, wenn Menschen leiden oder wenn ich zusehen muss, dass jemand leidet.
Ne? Das heißt, das Buchschreiben, die Schauspielerei, auch das hilft, ein bisschen auszubrechen.
Das sind natürlich Berufe oder Tätigkeiten, die halt das Spielerische ins Leben bringen. Und das finde ich einen unglaublichen Gewinn. Und ich bin davon überzeugt, dass wir alle, wenn wir eine spielerischere Haltung zum Leben hätten, tatsächlich auch bessere Menschen sein könnten und auch in einer besseren Welt leben könnten. Weil das Spielerische, ich habe das jetzt zu meinem Beruf gemacht, aber weg vom Theater und weg von der Kamera kann man das auch in das tatsächliche Leben übertragen, weil es mehr eine Haltung ist, die man hat zum Leben und die ist im Kopf und im Herzen. Und das hat etwas mit einer Bereitschaft zu tun, neugierig und offen zu sein für das Ungekannte, das Andere, das Fremde. Es hat was mit der Bereitschaft zu tun, dass man auf eine Erkundungsreise gehen möchte in sich selber. Mhm. Und der Max Reinhardt hat so einen schönen Satz geschrieben, dass die Schauspieler eben auf so auf seine Erkundungsreise in ihre Seelenlandschaft gehen, auf der Suche nach unbefruchteten Möglichkeiten, die in ihnen sind. Ja? Und dass eben Schauspieler die Möglichkeit haben, diese unbefruchteten Möglichkeiten zu befruchten und sie temporär eben auszuleben. Und das ist aber etwas, das hat eben, wie gesagt, viel mehr mit einer Haltung zum Leben zu tun. Und ich glaube, dass das sehr gut übertragbar wäre, auch für andere Menschen, die nicht diesen Beruf ausüben. Mhm. Also eben auch empathisch zu sein, nicht immer gleich zu verurteilen, sondern zu beobachten und verstehen zu wollen. Das heißt nicht, dass man etwas, was nicht in Ordnung ist, entschuldigt. Mhm. Aber auch das, Schauspieler haben manchmal Rollen, wo sie einen Charakter spielen müssen, der tiefgrundböse ist. Ja? Und ein Schauspieler darf aber niemals die Figur, die er spielt, verurteilen, weil sonst kann er sie nicht spielen, sonst ist er auch nicht wahrhaftig und echt. Und das ist halt schon auch spannend, dass man lernt, jemanden, den man abgrundtief eigentlich ablehnt, trotzdem verstehen zu wollen. Und das ist, finde ich, dann der erste Schritt dafür, etwas, was man nicht will, auch ändern zu können. Mhm. Und es hat auch sehr viel damit zu tun, das Spielerische, dass man das über das Trennende hinweg sieht und das Gemeinsame erkennt. Und ich glaube, dass es einfach zwischen uns weitaus mehr Gemeinsames gibt, als das, was uns trennt. Mhm. Und wir sehen halt, oder wollen halt manchmal auch nur das sehen, was uns trennt. Ja. Weil sonst würde die Schauspielerei gar nicht funktionieren. Wenn wir wirklich so unterschiedlich wären, dann würde es meinen Beruf nicht geben. Ja? Weil dann könnte ich jemanden spielen und jeder würde sagen, das berührt mich nicht, was soll ich mit dem machen? Also die Figur ist mir so fremd. Aber wir sind uns am Ende, geht es um Sehnsüchte, um Angst, um Liebe, um Gerechtigkeit, um Zugehörigkeit. Es geht um diese Themen als Mensch. Mhm. Und das ist das, was uns verbindet. Mhm.
Sehr schön gesprochen. Wenn wir noch einmal bei der Schauspielerei bleiben, diese Hörwahrnehmung, die deine Arbeit als Schauspielerin ja begleitet, gibt es da Situationen, in denen du besonders aufmerksam zuhören musst?
In meinem Beruf? Mhm.
Ja.
Das besteht aus Zuhören.
Nur Zuhören.
Also nicht nur, aber das ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil,
wobei man sich ja zwischen Film und Bühne auch trennen muss.
Ja, aber oder? Nicht, was das Zuhören anbelangt. Mhm. Also das ist etwas, es zieht sich durch alle möglichen Formen der Schauspielerei. Du trittst ja in diesem Beruf permanent in Beziehung. Du trittst erstens einmal als Schauspielerin in Beziehung zu deiner Figur und versuchst, Schnittflächen zu finden, die irgendwie übereinanderlappen zwischen dir und deiner Figur. Und du trittst in Beziehung von Figur zu Figur, mit der du spielst, aber auch von Schauspielerin zum Schauspieler. Also es ist ein permanentes In-Beziehung-Treten und dazu gehört ganz stark zuzuhören. Mhm. Und das ist sowieso, finde ich, auch etwas, was mit dem Spielerischen zu tun hat, was man ins echte Leben übertragen könnte.
Bleibt viel auf der Strecke.
Da bleibt sehr viel auf der Strecke, weil das ist eine Fähigkeit, die uns, glaube ich, auch sehr stark abhanden gekommen ist.
Finde ich auch.
Zuzuhören. Einfach mal nur zuzuhören, ohne zu werten und ohne zu urteilen, sondern nur zuhören und dem anderen den Raum zu geben, sich zu äußern. Wenn man das in das Leben übertragen würde, glaube ich, ist das der Grundstein dafür, dass man anfängt, wirklich miteinander kommunizieren zu können.
Das unterschreibe ich, ja. Du hast auch Erfahrungen mit Hörbuch und Synchronarbeit gemacht.
Synchronarbeit in dem Sinne, also ich muss mich immer wieder selber synchronisieren.
Ja, beim Film.
Beim Film.
Das macht aber jetzt, aber ich glaube, das ist jetzt eh schon gang und gäbe, oder?
Das ist passiert so. Immer wieder, dass, wenn das, weiß ich nicht, da technisch irgendetwas nicht in Ordnung war,
muss oder man das irgendwas,
dass man das nachsprechen muss, genau.
Aber bei Hörbuch, Wea Kaiser, ja, Fabula Rasa war das. Mhm. Wie war das?
Das war eine ganz spannende und schöne Erfahrung für mich, weil ich bin ja selber so eine ganz große Hörbuchhörerin. Ich liebe das. Ich liebe schöne Stimmen und eine gute Sprache und, wie gesagt, gute Geschichten. Also die Kombi ist, das kann man nicht toppen. Und ich war ganz angetan, wie man mir das angeboten hat, ein Hörbuch zu lesen. Und dann habe ich eben auch noch gehört, Wea Kaiser und ihr neues Buch, Fabula Rasa. Dann habe ich das gelesen und war ganz begeistert davon. Und es war, also für mich, weil ich das auch noch nie gemacht habe, das war neues Terrain, was ich immer spannend finde, Dinge zu tun, die ich eben davor nicht gemacht habe, die für mich neu sind. Ich fand es jetzt nicht unanstrengend, 6-7 Stunden am Tag zu lesen. Aber es hat mir eine unfassbar große Freude gemacht. Und ich würde das wahnsinnig gern wieder machen, wenn man mir nochmal was anbieten würde.
Aber war das eine Umstellung?
Es ist eine totale Umstellung. Also es ist ganz was anderes für mich gewesen, als jetzt auf der Bühne zu sein oder vor der Kamera, weil da habe ich ja, also auf der Bühne habe ich überhaupt meinen ganzen Körper live. Vor der Kamera ist es manchmal nur mein Kopf, aber trotzdem, ich bin zu sehen. Bei einem Hörbuch gibt es nur meine Stimme und meine Sprache, mit der ich eine Geschichte vermitteln kann, mit der ich die Geschichte, die ich zu lesen habe, vermitteln kann. Und gerade bei Fabula Rasa gibt es sehr viele Charaktere. Und das spielt über eine längere Zeit, also die Hauptfiguren, die werden auch älter, die fangen jung an, also da gibt es überhaupt ein Kind, das dann eben ein erwachsener Mann wird und auch die Hauptfigur fängt sehr jung an und wird dann irgendwie halt über die Jahre zu einer reifen Frau. Dann gibt es eben ganz, ganz viele andere Figuren, kleinere und größere. Du musst ja für jede dieser Figuren eine Fantasie entwickeln und du musst deine Stimme und deine Sprache so einsetzen, dass die Hörerin und der Hörer hört, dass das jemand anderer ist und in der Stimme und in der Sprache hört, was das für ein Charakter ist. Und das ist etwas unglaublich Faszinierendes.
Also das ist alles, die hohe Kunst.
Das ist wirklich eine Lesekunst und ein Hörerlebnis, wenn das funktioniert, was sehr beglückend sein kann. Und wirklich eine große Kunst ist. Also Lesen ist, finde ich, wirklich eine große Kunst. Und ich glaube, es gibt auch ganz tolle Schauspielerinnen und Schauspieler, die nicht so gut lesen können und umgekehrt.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass das unbedingt zusammenhängen muss.
Aber das ist natürlich spannend. Ja. Aber wie ist der Unterschied Bühne und Film? Ist das gut, wenn man das Echo direkt kriegt von den Leuten im Publikum?
Also ich hätte jetzt die längste Zeit gesagt, ja, wahrscheinlich, aber ich brauche es nicht. Aber das stimmt mittlerweile nicht mehr, weil ich merke, dass an den Lesungen, die ich mache, dass das schon eine große Freude ist, das direkte Feedback zu bekommen. Und in dem Fall dann auch noch, das ist dann natürlich anders als im Theater, wenn man ein Stück spielt, aber in dem Fall dann auch noch in Kontakt mit dem Publikum zu kommen beim Signieren. Und diese Freude zu erleben und die Begeisterung, also das muss ich sagen, das ist schon sehr beglückend. Und ich habe das ja jetzt lange Zeit nicht gehabt, weil ich ganz lange nicht Theater gespielt habe und nicht auf der Bühne war, sondern halt immer nur am Set drehen. Und ich habe nicht gemerkt, dass ich das vermisse. Aber jetzt, wo ich das erlebt habe, denke ich mir, ich glaube, ich würde gerne wieder mal auf die Bühne und auf jeden Fall würde ich gerne weiterhin so Lesungen aus meinem Buch machen. Das ist eine...
Gibt es ja aktuell, ne? Leben spielen, oder?
Gibt es immer wieder, ja.
Gibt es immer wieder.
Ja.
Gibt's also immer der direkte wieder. Kontakt wird doch ein bisschen vermisst.
Ja, weil es so schön ist. Weil es wirklich schön ist. Ich habe das irgendwie vergessen gehabt, wie schön das
sein kann, ja. Oder? Nicht nur in der Straßenbahn angesprochen zu werden oder
ja,
so,
ja, sondern generell. Sondern wirklich tatsächlich, wenn man gerade seinen Beruf ausübt.
Was sind so die Projekte, die du gerne machen würdest noch?
Ich würde auf jeden Fall gerne noch weiterschreiben, weil ich finde, Schreiben ist was ganz Wunderbares. Also gerade wenn ich mit einem Thema beschäftigt bin, ist die beste Art für mich, etwas über dieses Thema zu lernen, darüber zu schreiben. Mhm. Also das eröffnet wirklich so ganz viel Unterbewusstes in mir, von dem ich, weil es halt unterbewusst ist, keine Ahnung habe. Und in dem Prozess des Schreibens komme ich dann drauf, was ich tatsächlich für eine Haltung habe zu einem bestimmten Thema, was ich mir denke. Also um zu erkennen, was ich denke, ist die beste Art für mich zu schreiben.
Mhm. Ist schon was in der Pipeline?
Nein, weil jetzt bin ich ja noch mit meinem Buch beschäftigt, ja, das erst im September herausgekommen ist. Jetzt brauche ich wieder ein bisschen Pause mit dem Schreiben. Aber irgendwann einmal würde ich, glaube ich, gerne wieder etwas schreiben. Entweder wieder ein Sachbuch. Also in meinem Buch geht es ja sehr stark auch um Authentizität, um Wahrhaftigkeit. Und das ist natürlich ein ganz großes Thema. Also da könnte ich, wenn ich wollte, noch ganz viele Bücher über dieses Thema schreiben, weil es erstens mal sehr viel mit meinem Beruf zu tun hat, weil es etwas ist, was heutzutage hat jeder dieses Wort im Mund, authentisch sein. Mhm. Ich unlängst bin ich irgendwo vorbeigegangen, da stand authentische Kosmetik und ich denke, es wird für alles benutzt. Ja.
Das ist wie Vintage.
Alles ist Vintage. Ja, genau. Und das zu einem, und ich habe das Gefühl, dass die Menschen eine wahnsinnige Sehnsucht nach Authentizität haben, aber eigentlich wissen wir nicht einmal genau, was das ist. Das ist ein großes Thema und das würde mich zum Beispiel interessieren, mich damit auch nochmal näher zu befassen. Oder auch mal irgendwas Fiktives zu schreiben. Mhm. Das wäre auch schön.
Und gibt es eine Rolle, irgendwas? Vielleicht das Mauerblümchen? Nein, ich glaube, das wird nicht passen.
Das käme immer drauf an. Also ich glaube, mir geht es weniger darum, was das jetzt für ein Charakter ist und für eine Rolle ist, als darum, dass es gut geschrieben ist. Mhm. Also ein gut geschriebenes Drehbuch mit gut geschriebenen Rollen, das ist halt immer eine...
Gibt es momentan nicht viele?
Es gibt im Allgemeinen, glaube ich, ganz viele nicht so gute Drehbücher und wenige wirklich sehr gute Drehbücher. Also natürlich, es wird halt viel produziert. Mhm. Ich meine, in dem vielen ist ja klar, kann es ja nicht so sein, dass da nur lauter Kunstwerke drinnen sind. Und es, auch da gibt es eine große Bandbreite von wirklich schlechten Drehbüchern zu, okayen Drehbüchern, ja, wo man sagt, ja, das ist halt so halt der Nachmittagskrimi, mein Gott, ja. Also das ist jetzt nicht die hohe Kunst, das ist nicht der Arthouse-Film, aber es ist in Ordnung. Aber das ist halt schon eine Freude, wenn du ein Drehbuch mal in die Hand kriegst, wo du das Gefühl hast, oh, das sind echte Menschen und das sind interessante Figuren. Das, glaube ich, würde ich mir wünschen. Und je älter ich werde, umso stärker wird der Wunsch, der immer schon da war, so schrägere Frauenfiguren. Also das finde ich immer interessanter als jetzt, weiß ich nicht, die Attraktive oder die Love, also ich meine, ist ja so Love Interest und so ist ja in meinem Alter sowieso, das hört ja dann irgendwann
aber
mal auf.
Aber es wird besser, finde ich jetzt ein bisschen.
Was wird besser?
Dass es Rollenangebote gibt für Frauen, die schon ein bisschen was erlebt haben.
Es wird besser, aber wir sind noch lange
entfernt
von gut.
Ich weiß. Ja, aber wir hoffen, dass es besser wird.
Ja, genau.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Prozhat Mardani. Ihnen danke für Ihr Interesse. Klicken Sie wieder mal rein bei den Hörgesprächen Sinnvolles aus dem Leben. Und Sie wissen ja, überall, wo es Podcasts gibt, können Sie es anhören. Gibt ja schon einige Folgen. Danke und bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Vielen Dank.
Zum Schluss Persönliches über das Hören. Gibt es einen Hörmoment, der Sie besonders berührt?
Oskar Werner, Heinrich Heine Gedichte lesend.
Auf welches Geräusch könnten Sie verzichten?
Zahnarztbohrer.
Welche Musik macht Sie glücklich?
Vivaldi. Alte Musik. Alte Musik mag ich sehr.
Wäre Ihr Leben ohne Gehör anders verlaufen?
Ohne Gehör? Ja, natürlich. Ich kann mir jetzt gerade überhaupt nicht vorstellen, wie ein Leben ohne Gehör ist. Aber es ist sicherlich ein sehr armes Leben. Also es würde sehr viel fehlen.
Welche Botschaft haben Sie an unsere Zuseher?
Zuhören.